vielleicht von einer anderen Seite beleuchtet, aber im Grunde ist es, geht's genau um das, dasselbe, nämlich das Thema heute ist, man könnte die Predigt nennen, so Ehre, wem Ehre gebührt. Und das Thema ist, worum geht's? Wie sieht ein Leben aus, das Gott ehrt? Wie schaut das praktisch aus? Und was versteht die Bibel? Was versteht Gott unter Ehre? Woher kommt das? Was können wir mit diesem Begriff anfangen? Und ich habe mich auf diesen Weg, ist es immer gut, wir haben in Zeiten des Internets, ist das super. Da findet man Infos, für die man früher tagelang durch Bibliotheken stapfen hat müssen, findet man jetzt auf ein paar Mausklicks. Und ich habe da so ein bisschen was gefunden, so auf einer Seite Dogmatik aus der evangelischen Kirche. Muss ich das so ein bisschen auseinanderklauben? Würde, Ehre und Respekt. Und die sagen Folgendes: Würde ist etwas, das wir haben. Das ist uns von Gott zugesprochen, das kann uns niemand nehmen. Und jeder Mensch hat eine von Gott gegebene Würde, egal was er oder sie tut. Mir ist ihm als Beispiel der Strafvollzug eingefallen. Bei uns werden im Strafvollzug die Menschen nicht mehr geschlagen, gequält, geknechtet und ich weiß nicht was alles, weil wir als Gesellschaft verstanden haben, dass auch ein Verbrecher eine von Gott gegebene Würde hat und dass es deswegen nicht richtig ist, diese Menschen zu erniedrigen, zu quälen und zu demütigen. Auch wenn sie die Konsequenzen ihres Fehlverhaltens natürlich tragen müssen. Ja? Das ist die Würde. Was ist dann Ehre? Ehre hängt von meinem Verhalten ab. Das kann ich gewinnen und das kann ich verlieren. Auf dieser Seite schreiben sie, die Ehre eines Menschen liegt in der Übereinstimmung seines Verhaltens mit dem von ihm erhobenen Anspruch, mit seinen Werten, seinen Pflichten und den von ihm gegebenen Zusagen. Bei der Ehre geht es um die persönliche Integrität eines Menschen, der hält, was er verspricht und tut, was er sagt. Das ist also eben, wie ich schon gesagt habe, es ist nichts, was unveränderlich gegeben ist, sondern etwas, das kann als persönliche Integrität verspielt werden, wenn ich mich nicht ehrenhaft verhalte, also nicht zu meinen Dingen stehe, weil Wasser predigen und Wein trinken, so Schlagwort, ja. Aber sie kann auch wieder zurückgewonnen werden. Wenn ich sie verliere, dann ist die nicht für immer und ewig weg. Sie kann auch wieder zurückgewonnen werden, indem ich umkehre, indem ich Dinge ändere, indem ich vielleicht mich um Wiedergutmachung bemühe, wenn es erforderlich ist, so kann ich das wieder zurückgewinnen. Und Ehre ist die ist Übereinstimmung mit den Werten, zu denen man sich bekennt. Und das Spannende ist, es gibt in der Bibel das Lied des Mose. Das ist im 5. Buch Mose, das ist ein Lied, das betet Gott am Mose, am Ende seines Lebens, wie er weiß, er muss jetzt sterben, er wird nicht in das von Gott versprochene Land hineingehen. Und dieses Lied ist sozusagen sein geistliches Vermächtnis, das er den Israeliten weitergibt. Und da sagt er ganz am Anfang: Ich will den Namen des Herrn bekannt machen. Gebt unserem Gott die Ehre, er ist ein Fels, sein Tun ist vollkommen. Alles, was er macht, ist richtig und gerecht. Er ist ein treuer Gott, der kein Unrecht tut. Gerecht und zuverlässig ist er. Und das spiegelt genau das wider, was in dieser theologischen Seite da gesagt wird. Nicht? Gott steht zu seinem Wort, er ist hundertprozentig gut und er handelt hundertprozentig gut. Sein Wesen und sein Charakter stehen zu 100% in Übereinstimmung und sie sind vollkommen gut. Und dann habe ich einen Artikel im Standard gelesen. Da gibt es den Christian Feichtinger, der ist Assistent an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Graz, der da einen Kommentar geschrieben hat zu dieser Ehre. Und der Schlusssatz war so sinngemäß, ich fasse es nur zusammen, so: Ehre ist ein Konzept, das überholt ist, das wir nicht mehr brauchen, das durch andere bessere Dinge ersetzt wurde. Und es gibt es zwar noch und wird zwar noch hochgehalten, aber irgendwie ist es nicht wirklich verständlich, warum Menschen das noch haben oder wollen oder verwenden. Und das habe ich spannend gefunden, weil mir das zeigt, wo wir als ganze Gesellschaft verletzt worden sind. Das Problem ist, dass wir mit diesem Begriff der Ehre haben, ist, und das ist, glaube ich, meiner Überzeugung nach ein spezifisches deutsch-österreichisches Problem. Ja? Deutschland und Österreich, wir haben eine Geschichte. Wir haben eine Geschichte im vergangenen Jahrhundert. Deutschland und Österreich haben zwei katastrophale Kriege verursacht und verschuldet. Mit zig Millionen Toten. Wir haben, der Höhepunkt dieses Bösen war dann im NS-Regime. Und da, weil wir nur diese pervertierte Seite von Ehre erlebt haben, dieser sklavische Gehorsam gegenüber etwas, was zutiefst falsch und bösartig ist, ja. Und eine Ehre, die darin besteht, rassistisch zu sein. Menschen wegen ihrer Volkszugehörigkeit, ihres Glaubens einfach umzubringen, sich das Recht herauszunehmen, Völker, ganze Völker auszulöschen, weil wir überlegen sind. Das ist die böse Verdrehung dieses Begriffes. Und weil wir in unserem Sprachraum, ja, und in diesen beiden Ländern so tief geprägt sind von diesen Verkehrten und Zerstörerischen, deswegen fällt es uns auch so schwer, deswegen, das ist dann das Ergebnis, dass dann Leute wie ein Theologe, ein moderner Theologe dann so Dinge schreiben, Ehre ist schlecht, Ehre ist überkommen, Ehre muss durch etwas Besseres ersetzt werden. Ich habe mal so ein bisschen, und es ist auch völlig nachvollziehbar, dass nach dem, was wir erlebt haben, dass sich die Menschen bei uns von diesem Ehrbegriff angewidert abgewandt haben. Weil jeder Mensch, der halbwegs gesund empfindet, sagt, damit will ich nichts zu tun haben. Ich habe so ein bisschen versucht, das auseinanderzuklauen. Ja? Diese vergiftete Ehre, nenne ich das, das bedeutet bedingungslose Unterwerfung unter denen, denen ich Ehre gebe. Meine Motivation, das zu tun, ist Druck und Forderung von außen oder Angst vor negativen Konsequenzen. Die Person oder Institution, die ich verehre, definiert sich über die Ehre, die die Menschen ihr oder ihm geben. Und weil sich diese Institution oder der Führer, wenn wir den jetzt als Beispiel hernehmen, über die Ehre definiert, die er vom Volk bekommt, deswegen ist Widerspruch und Kritik absolut unzulässig. Das geht nicht. Das ist dann so, hat den Charakter einer Majestätsbeleidigung. Menschen, die ungesunde Ehre fordern, benutzen und manipulieren Menschen. Meine Motivation, wie gesagt, die kommt von außen und nicht von mir selber. Was ich denke, empfinde, ist völlig unerheblich, es interessiert keinen. Ich habe mich einzufügen und das war's. Ja. Die gesunde Ehre ist das krasse Gegenteil davon. Gesunde Ehre schaut so aus. Gesunde Ehre ist eine Form der freiwilligen Wertschätzung. Gesunde Ehre ist, wenn ich von mir heraus sehe, den Wert in einer Sache, in einer Person und dieser Person den Respekt entgegenbringe, den sie verdient. Ja? Die Motivation, warum ich das tue, kommt aus mir selber, weil ich das als gut und richtig erkannt habe. Ja? Und meine Motivation ist nicht Angst, sondern Liebe und Respekt dieser Person oder Institution gegenüber. Ja? Wer gesunde Ehre empfängt, ist nicht darauf angewiesen. Der braucht das nicht. Und deswegen kann Kritik oder Widerspruch da nichts kaputt machen oder wegnehmen. Wenn man gesunde Ehre empfängt, dann kann man Widerspruch, Kritik völlig gelassen sehen, weil Gott kann es nichts nehmen, wenn wir ihm widersprechen. Ja. Gesunde Ehre setzt Menschen frei. Und warum setzt sie Menschen frei? Weil ich anerkenne, was der Wahrheit entspricht. Ja? Sprich, wenn man das jetzt auf Gott übertragen, wenn ich Gott nicht die Ehre gebe, dann ist das falsch. Dann ist das nicht richtig, weil Gott derjenige ist, der das verdient, dem das gebührt. Ich komme da noch weiter darauf zu. Ja? Und deswegen schreibt dann Paulus im 1. Timotheusbrief am Anfang, Kapitel 1, Vers 17, Ehre und Ruhm gehören Gott allein, dem ewigen König, dem Unsichtbaren, der nie stirbt und der allein Gott ist. In Ewigkeit. Amen. Oder auf Wienerisch, so schaut's aus. Und das ist ernst gemeint. So schaut's aus ist keine Scherzformulierung in der wienerischen Umgangssprache. Ja? Gott ist durch und durch gut, er ist 100% zuverlässig und vertrauenswürdig. Von ihm geht alles Gute, Wertvolle und Positive aus. Und was noch dazu kommt, Gott geht uns nach. Wir haben uns entschieden, ihm was zu husten. Wir haben uns entschieden, wir haben Gott irgendwann einmal gesagt, das ist das, was die Bibel als Sündenbefall beschreibt, ich glaube dir nicht, dass du es gut mit mir meinst. Ich glaube, dass du mir Dinge vorenthältst. Ich glaube, dass es was Besseres gibt, als das, was du mir geben willst. Und haben damit die Beziehung zu ihm zerstört. Und trotzdem geht Gott uns nach. Und trotzdem hat Gott uns nicht weggeworfen und gesagt, danke, das war's, sondern geht Gott uns nach. Und hat von sich aus alles getan, damit wir in diese enge Beziehung zurückkehren können, ohne die wir nicht funktionieren können. Und deswegen ist es auch keine Anmaßung, wenn Gott erwartet, dass wir ihn verehren. Nicht, weil er das braucht, sondern weil wir dann das tun, was der Wahrheit entspricht. Ja? Und wenn wir Gott nicht ehren, dann wären wir nicht frei. Das ist ja diese Lüge. Wenn wir Gott nicht ehren, weil dann gibt's so diese Bilder, nicht? Das ist dann so der selbstgewählte, die selbstgewählte Unmündigkeit, die sklavische Unterwerfung, die Unfreiheit und so weiter. Aber das stimmt nicht. Wenn wir Gott nicht ehren, dann wären wir nicht unfrei, weil wir dann eine Lüge leben. Dann leben wir eine Lüge. Es ist so. Und im 5. Mose, im Kapitel 8, Vers 19 steht das sehr drastisch formuliert. Da steht, wenn ihr den Herrn, euren Gott, vergesst und anderen Göttern nachlauft, sie verehrt und anbetet, dann werdet ihr umkommen. Und unser falsches, verdrehtes Bild davon ist, bah, ich mache einen Fehler, ich denke etwas Falsches, ich mache etwas Böses, wamm, der Blitz fährt runter und bestraft mich, puff. Aschehäuferl. Ja. Ja. Und genau das ist dieses, in Wirklichkeit geht es dabei um was völlig anderes. Wir werden nicht deswegen umkommen, weil Gott dann uns den Blitz vom Himmel schießt oder uns mit Krankheit und Arbeitsverlust und Armut und Ehescheidung, ich weiß nicht was, bestraft. Sondern weil wir uns statt für die Wahrheit für die Lüge entschieden haben. Und der Jeremia schreibt darüber, im Kapitel 2, Vers 13, in zweifacher Hinsicht hat mein Volk gegen mich Unrecht gehandelt. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen sie und graben sich stattdessen undichte Brunnen, die das Wasser nicht halten können. Und das ist der Grund, warum wir umkommen. Wir kommen nicht deswegen um, weil uns ein strafender Gott den Hammer runterschmeißt oder den Blitz oder ich weiß nicht was. Sondern weil wir uns damit selber abschneiden von dem, was uns die Kraft und das Leben gibt. Deswegen kommen wir um. Das ist nicht der strafende Gott. Das ist unsere Entscheidung, uns von Gott abzuwenden. Unsere Entscheidung, die falsche Quelle aufzusuchen. Und wenn wir das tun, dann wird uns das langsam aber sicher körperlich, seelisch oder geistlich verhungern lassen. Es ist so. Wenn wir nicht in dieser Beziehung zu Gott stehen, gehen wir geistlich, seelisch, körperlich, in welcher Richtung auch immer sich das abspielt, ein. Der Tod ist deswegen in die Welt gekommen, weil die Menschen die Beziehung zu Gott aufgekündigt haben. Gott hat gesagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sterben. Sie sind nicht sofort tot umgefallen. Aber dadurch, dass sie sich von der Quelle Gott abgeschnitten haben, ist alles in die Welt gekommen, was mit Krankheit, langsamen Altern und dann schließlich mit dem Tod endet. Weil wir die Quelle verlassen haben. Und das wird Gott Jesus wieder in Ordnung bringen, wenn er wiederkommt, aber bis dahin müssen wir das leben. Auch als Sinnbild und als Hinweis darauf, dass wir ein Problem haben. Dass wir Gott brauchen. Und dieses Verhungern gibt es nicht nur dort, wo Menschen Gott nicht kennen oder nichts mit ihm zu tun haben oder so, sondern das gibt es auch in der Kirche. Und das passiert immer dann in den Kirchen. Auch bei uns kann das passieren, das sind wir nicht gefeit. Wenn uns die Äußerlichkeiten wichtiger wären als das Herz. Wir haben jetzt, vor 2 Wochen war das, glaube ich, haben wir Männerabend gehabt, da haben wir so die Diskussion gehabt, ja, was ist, wenn ich auf jemanden zornig bin und man denkt, boah, den könnte ich an die Wand bicken, ja? Ist das dann falsch, aus Gottes Sicht eine Sünde, ja oder nein? Und dann war so die Diskussion, ja, ich habe nichts Böses gemacht, wieso ist das dann so falsch oder wieso ist das dann so gravierend? Naja, die Antwort ist einfach, unser Verhalten ist nicht unser Problem. Unser Verhalten ist eine Folge unseres Problems. Das Verhalten ist das Symptom. Die Ursache ist da drinnen, so wie Jesus sagt in der Bergpredigt. Wenn du auf deinen Bruder zornig bist, dann ist das kein Unterschied, dann macht das keinen Unterschied für mich. Das ist das gleich, wie wenn du ihn erschlagen hast. Das klingt jetzt so hart, aber das ist ja da innen drinnen das Problem. Ja? Gott interessiert das nicht, eine Horde von dressierten Affen zu haben, die immer schön brav das machen, was er will. Gott will Beziehung zu uns. Und diese Beziehung ist eine Sache, die sich da innen drinnen in der Veränderung meines Herzens zu ihm abspielt. Es gibt so das Bild für mich, ist so, dass da im Pflanzenreich ist der Löwenzahn. Den Löwenzahn kann ich 100-mal abschneiden. Ich kann darauf herumtrampeln. Ich kann ihn abbrennen. Ich weiß nicht was. Das ist dem Löwenzahn von Herzen wurscht. Der wird immer fröhlich immer wieder kommen. Warum? Weil der so eine lange, dicke Pfahlwurzel hat. Und solange die da ist, kommt das immer wieder raus. Der ist hart. Und so ist das mit den bösen Dingen in unserem Leben, ja. Wenn diese Wurzel nicht behandelt wird, dann sind die Blätter da oben rum, drum, das ist nicht gut. Keine Frage. Es ist im Zweifelsfall besser, wenn wir uns richtig verhalten, auch wenn uns nicht danach ist, ja. Aber das löst das Problem da innen drinnen in unserem Herzen nicht, ja. Und im Prophet Jesaja steht das, der Herr hat gesagt, dieses Volk da behauptet, mich zu ehren, aber sie ehren mich nur mit Worten und mit dem Herzen sind sie weit weg von mir. Ihr ganzer Gottesdienst ist sinnlos, denn er besteht nur in der Befolgung von Vorschriften, die Menschen sich ausgedacht haben. Und die Christen können das wunderbar. Die diskutieren dann, welche Musik man sich anhören darf, die diskutieren dann, wie kurz der Rock sein darf und wie tief der Ausschnitt sein darf und lauter solche Sachen. Oder ich weiß nicht was. Und das sind ja alles, ja, kann man drüber reden. Das Problem fängt immer dann an, wenn wir sagen, wenn du das machst, ist es gut, wenn du das machst, ist es böse. Und wie das ist mit der menschlichen Unterscheidung zwischen gut und böse, das lesen wir bei Adam und Eva. Genau damit haben die Probleme angefangen. Genau damit haben die Probleme angefangen, dass die Menschen geglaubt haben, sie können zwischen Gut und Böse unterscheiden. Dass wir mit unserem begrenzten Verstand, mit unseren kleinen Möglichkeiten im Vergleich zu Gott, ein gutes und richtiges Urteil darüber abgehen können, was gut und böse ist. Gott hat uns gezeigt in der Bibel, was gut und was richtig und was falsch ist. Ja, das ist schon richtig. Aber Gott ist der Einzige, der ins Herz eines Menschen reinschauen kann. Und die Probleme, wie ich schon gesagt habe, die spielen sich da drinnen ab. Und das Problem ist, dass es deswegen so verführerisch, weil es so einfach ist, festzustellen, ob jemand sich die richtige Sprache und die richtigen Worte benutzt, ist simpel, das kann jeder. Festzustellen, wie es im Herz von einer Person aus, das geht nicht. Ich meine, da muss ich mich auf die Person einlassen, da muss ich mir die Arbeit machen, eine Beziehung zu dieser Person aufzubauen. Muss ich schauen, hey, wie geht's da, wo kommst du her, was hat dich, was ist, da spielen so viele Dinge hinein, ja. Und das ist nicht einfach. Und da brauchen wir auch immer wieder Führung, da brauchen wir auch den Heiligen Geist dafür, der uns dann Sachen zeigt. Da müssen wir auch korrigierbar sein, weil da liegen wir nicht immer richtig. Aber das ist der Prozess, den Gott sich wünscht von uns. Dass wir, wenn wir miteinander umgehen, dass wir nicht nur das Äußere sehen, sondern schauen, wie geht's der Person? Wo kommt eine Person her? Weil es kann zum Beispiel sein, dass, ich sage es jetzt einmal bildlich, wenn eine Person von da hinten von der Eingangstür kommt und da vorn es bis zum Peter nach vorher geschafft hat, ja, dann ist sie nicht so weit, wie wenn der Peter eine Reihe weiter nach vorher rutscht. Aber der Weg, den die Person zurückgelegt hat, ist ein Vielfacher von dem, den der Peter zurücklegt, wenn er eine Reihe nach vorher rutscht. Ja. Das ist auch wichtig, dass wir das sehen und wertschätzen. So, aber ich komme zurück zum Begriff der Ehre. Ich finde das spannend, wann Gott von sich spricht, das höchste Gebot, was Jesus uns gegeben hat in Bezug auf Gott, ist ein ganz ein anderes. Es ist nicht, vielleicht nicht ganz ein anderes, aber es hat eine ganz andere Gewichtung. Und ich möchte euch gern den Text aus dem 5. Buch Mose vorlesen, den Jesus zitiert, als er gefragt wird nach dem Hören, nach dem höchsten Gebot. Und da heißt es, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist unser Gott der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Darum geht's. Es geht nicht um Äußerlichkeiten, es geht nicht um formale Dinge, es geht nicht ums Einhalten von Regeln. Und das ist auch der Unterschied zwischen ihm und zwischen anderen Göttern. Im Hosea 2,18 gibt es die Stelle, wo Gott sagt, der Herr spricht, an diesem Tag wirst du nicht mehr mein Baal zu mir sagen, sondern du wirst mich stattdessen mein Mann nennen. Und damit ihr das versteht, was ist mit Baal gemeint? Baal war im damaligen Kanaan, das war so die allgemeine Bezeichnung für Gott. Ein Gott war ein Baal. Und das hat auch noch eine zusätzliche Bedeutung gehabt. Das hat gemeint Herr, Besitzer oder Herrscher. Also das ist jemand, das sind wir wieder bei der vergifteten Ehre, dem muss ich mich unterwerfen. Ich bin für den nicht interessant. Er will von mir. Ja. Und da sagt Gott, genau das will ich nicht. Da sind wir auch bei diesem verzerrt katholischen Bild vom strafenden Gott. Genau das will Gott nicht. Genau das ist, wovon Gott uns befreien will. Gottes Charakterkern ist Liebe. Er will eine Herzensbeziehung mit uns und dieses Charakterzug von ihm ist unvereinbar mit dieser sklavischen Art von Unterwerfung. Jesus hat selber gesagt, ich nenne euch nicht mehr meine Sklaven, ihr seid meine Freunde, wenn ihr mir nachfolgt. Ich möchte ein bisschen praktischer werden, das war jetzt viel Hintergrundinformation. Und mit viel Hintergrundinformation ist dann immer die Frage, ja, schön, dass wir das jetzt gelernt haben, aber was machen wir jetzt damit? So geht's mir halt. Und ich habe da einen wunderbaren Satz gelernt. Ich lese euch zuerst die Stelle vom Römerbrief vor, wo der Paulus schreibt, lasst keinen Teil eures Körpers zu einem Werkzeug für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung, denn er ist es, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, sodass ihr tut, was gerecht ist. Und wenn man das christliche Fachchinesisch, das da jetzt drinnen steckt, in Alltagssprache übersetzt, habe ich den wunderschönen Satz gelesen, ein Leben, das Gott ehrt, ist ein Leben, das dazu beiträgt, dass die Menschen eine bessere Meinung von Gott haben. Und das finde ich toll, damit kann ich was anfangen. Das ist für mich praktisch und greifbar. Und da sind wir dann auch wieder, da kommt dann auch wieder dieser Gegensatz von religiöser, sklavischer Unterwerfung und freiwilliger Herzensbeziehung. Die Menschen um uns herum werden keine bessere Meinung von Gott haben, wenn unser Leben geprägt ist von frommen Formalismen. Das wird nicht dazu beitragen, dass die Menschen eine bessere Meinung von Gott haben. Das wird eher den Menschen nahelegen, dass es gut ist, mit diesem Gott nicht zu nahe zu kommen. Ein Leben, das dazu beiträgt, dass die Menschen eine bessere Meinung von Gott haben, ist ein Leben, das geprägt ist von seiner Liebe. Von unserer meiner Liebe zu ihm, die sich daraus speist, dass ich von ihm die Liebe empfangen habe. Unser Leben soll vom Guten geprägt sein, das Gott uns geschenkt hat. Und das ist ja so viel in Wirklichkeit. Es soll davon erzählen, welchen Schatz wir in Jesus gefunden haben. Das soll sichtbar werden daran, wie wir reden, was uns wichtig ist, wofür wir unsere Zeit und Energie verwenden, wie wir miteinander umgehen, in der Familie, am Arbeitsplatz, in unserem Freundes- und Bekanntenkreis. Und das sind alles Dinge, an denen ganz konkret sichtbar werden kann, dass die Bibel kein Märchenbuch ist, sondern dass da die Kraft eines lebendigen Gottes dahinter steht. Wenn diese Liebe Gottes, die so viel größer ist und so viel tiefer ist als das, was wir aus eigener Kraft vollbringen können, unser Leben prägt und aus uns rausfließt. Und deswegen diese Liebe zu uns. Ja, die Menschen werden dann eine bessere Meinung bekommen, von Gott bekommen, wenn unser Leben zutiefst geprägt ist von unserer Liebe zu ihm. Und das wird es uns ermöglichen, ein Leben zu führen, in dem sich das widerspiegelt, was Gott ausmacht, seine grenzenlose Liebe zu uns, seine Bereitschaft, uns alles Böse und alle Schuld zu verzeihen. Und sein fest entschlossener Wille, und das ist auch ein wichtiger Punkt, das ist, weil er uns so sehr liebt, sein fest entschlossener Wille, uns nicht in dem zerbrochenen Zustand zu belassen, in dem er uns gefunden hat, sondern Schritt für Schritt den Schatz freizulegen, den er in uns hineingelegt hat. Und da braucht es eine Entscheidung von uns. Da kann ich Nein sagen dazu. Das ist eine freiwillige Entscheidung. Da braucht es auch Verantwortung. Das heißt auch Verantwortung für mein Leben übernehmen. Heißt, ich entscheide mich, Gott da an mir arbeiten zu lassen. Und ein gelungenes Leben kann nur eins sein, dass ich ganz auf Gott und aus dem heraus dann ganz auf die Menschen um mich herum ausrichtet. Und das ist ein lebenslanger Lernprozess, da hineinzuwachsen. Da bin auch ich noch lange nicht am Ende, so wie wahrscheinlich niemand von uns. Aber es ist wichtig, dass wir dieses Ziel vor Augen haben und dass wir wissen, da ist das Ziel und in diese Richtung wollen wir uns auf den Weg machen. Und das ist auch genau. Und dann kann natürlich die Frage stellen, ja super, was ist jetzt mit mir? Da ist immer von Gott die Rede, von den anderen Menschen die Rede, was ist mit dir, wo bleib ich in dem ganzen Spiel? Und da gibt es leider keine bequeme Antwort. Das Problem ist, diese Frage ist falsch gestellt. Wenn meine eigene Bedürftigkeit das ist, was mich prägt, ja, wenn es das ist, was mich antreibt und wenn mein Ziel es ist, dass meine Bedürfnisse gestillt werden, dann ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der Botschaft von Jesus noch nicht in meinem Herzen drinnen angekommen. Auch das ist ein lebenslanger Lernprozess. Da werden wir nie perfekt sein. Da werden wir immer mehr reinwachsen und immer tiefer eintauchen über die Jahre. Ja. Aber auch da braucht es einmal so diese Entscheidung, sich diese grundsätzliche Entscheidung von mir, mich darauf einzulassen. Ja. Nämlich mich darauf einzulassen, auf die Möglichkeit, dass das, was meine Seele da in ihrem tiefsten Innersten braucht, dass ich das von Jesus schon längst bekommen habe. Und dass er mir das Schritt für Schritt zeigt in meinem Heilungs- und Wiederherstellungsprozess. Und ich so frei werde und heil und wieder ganz werde. Wenn meine größte Not die ist, dass endlich meine persönlichen Bedürfnisse gestillt werden, dann besteht die Lösung dafür nicht darin, dass ich mir eine neue Gemeinde suche, weil in der Gemeinde finde ich nicht, was ich brauche. Dass ich mir andere Freundschaften suche, weil diese Freunde, die geben mir nicht das, was ich brauche. Die einzige Lösung, die wirklich helfen wird, ist diese tiefe Begegnung mit Jesus, die es mir ermöglicht zu sehen, dass meine Bedürfnisse von ihm längst gestillt sind. Ich fasse zusammen. Der Begriff Ehre ist eigentlich gar nicht so schwierig, wie er uns ausschaut. Ist eigentlich nicht so kompliziert. Es geht um die persönliche Integrität eines Menschen, darum, dass er hält, was er verspricht und tut, was er sagt. Und Gott verdient deswegen alle Ehre, weil das bei ihm zu 100% erfüllt ist. Er ist nicht nur zu 100% gut, sondern er lebt das auch zu 100%. Und deswegen ist es gut und richtig, ihm dafür zu ehren, ihn wertzuschätzen, ihm Respekt entgegenzubringen. Ja. Unser Problem damit kommt nicht daher, dass Ehre was Böses ist, sondern dass wir gerade bei uns im deutschsprachigen Raum geprägt sind von der bösen und verdrehten und pervertierten Seite von Ehre. Und es uns an Erfahrung fehlt, wie eine gesund gelebte Ehre ausschaut. Ja. Und davon will Gott uns frei machen. Er will uns frei machen von einem Leben, das sich nur um uns selber dreht. Und will uns stattdessen das viel schönere, bessere und erfüllendere Leben schenken, das möglich ist, wenn wir uns immer mehr, Schritt für Schritt, immer mehr auf ihn ausrichten. Und Gott will keine götzenhafte, unterwürfige Verehrung, wie sie diesem vergifteten Konzept entspricht, sondern eine Beziehung zu uns, eine Herzensbeziehung zu uns. Und wenn uns das gelingt, wenn das Schritt für Schritt sichtbar wird, dann ist ein Leben, das Gott ehrt, ein Leben, das dazu beiträgt, dass und die Menschen um uns herum, Nachbarn, Kollegen, Geschwister, Verwandte, Familie, einfach eine bessere Meinung von Gott bekommen. Weil sie sehen, ja, das, aha, interessant. Der redet nicht nur, das macht was mit ihm, der ist irgendwie anders. Das ist so die Reise, auf die uns Gott mitnehmen will. Und das wird dann möglich sein, wenn wir das verstanden haben und unser Leben das widerspiegelt, dieses viele Gute und Schöne und Kostbare, das wir von Gott empfangen haben. Und eins ist auch immer wieder notwendig, das Lernen habe ich auch mittlerweile recht gründlich gelernt, es ist auch immer wieder notwendig, dass wenn uns Begriffe schwierig, kompliziert, ärgerlich, unverständlich erscheinen, wir müssen immer wieder auch den Schritt zurück machen und bereit sein, uns selber einzugestehen, dass im Zweifelsfall Gott recht hat und nicht ich. Und dass im Zweifelsfall das stimmt, was Gott in der Bibel sagt und nicht das, wie es meinen verstandesmäßigen Konzepten, Überlegungen, Prägungen, Bildern entspricht, weil mein Verstand ist begrenzt. Das ist einfach so. Und es ist besser und gesünder und wohltuender, es stimmt, das Leben wird auch viel einfacher, wenn ich mir das eingestehe. Wenn ich bereit bin, ja, ist so. Ich verstehe es nicht, aber wenn du das sagst, Gott, dann sage ich Danke. Und so schließe ich ab mit dem Vers, mit dem ich angefangen habe. Ich will den Namen des Herrn bekannt machen. Gebt unserem Gott die Ehre. Er ist ein Fels. Sein Tun ist vollkommen. Alles, was er macht, ist richtig und gerecht. Er ist ein treuer Gott, der kein Unrecht tut. Gerecht und zuverlässig ist er. Und ich möchte mich und uns alle gemeinsam segnen damit, dass wir hineinwachsen in das, da reinwachsen, dass unser Leben das widerspiegelt, dass das in unserem Leben sichtbar wird. Ich bete dafür, dass das Gott uns frei macht von unserer Ich-Bezogenheit. Und ich sage euch was, ich gehe jetzt seit bald 32 Jahren mit Jesus. Ich bin da noch nicht am Ende dieser Reise. Frei werden von der Ich-Bezogenheit ist kein Anfängerproblem, sondern ein lebenslanges Problem, wenn wir mit Jesus gehen. Es wird immer wieder neue Bereiche geben, wo wir loslassen müssen. Aber was ich gelernt habe, ist, dass das gut tut und frei macht. Wenn uns das gelingt und ich bete, dass Gott uns da Schritt für Schritt hineinführt. Und so möchte ich jetzt, wenn wir in die Anbetungszeit hineingehen, dass wir das ein bisschen sickern lassen in uns. auch dieses, wie führe ich mein Leben? Wie schaut mein Leben aus? Oder auch bin ich bedürftig? Habe ich das noch nicht? Gibt es Teile, wo ich das noch nicht verstanden habe, dass ich in Jesus alles habe? Ja, lasst das ein bisschen reinsickern. Und die Anbetungszeit wird jetzt so laufen, also die Estiere wird spielen. Und es ist in der Anbetungszeit die Möglichkeit, dass ihr auch füreinander betet. Macht das bitte nicht zu laut, damit ihr die anderen nicht stört. Ja? Macht das bitte leise. Aber nehmt euch die Zeit.